Lobpreisteam. Sorry. So. Sucht euch gerne noch einen Platz. Wir haben hier vorne noch ein bisschen Platz. Wir befinden uns in der Predigtreihe. Wir sind Ephesus und es geht um das Thema Identität und Identität in Christus vor allem. Jesse, bist du schon stark klar?
Ich bin da.
Cool, dann komm her.
Super. Genau. Genau. Heute ist es wieder mein Privileg, zu euch sprechen zu dürfen. Und ich möchte meiner Predigt die nicht vorhandene Überschrift geben, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wenn es mir irgendwie gelingt, dann wünsche ich mir, dass wir das alles, was wir heute machen, einfach zum Lob seiner Herrlichkeit machen. Also das soll das Einzige sein, was hier ganz groß steht, zum Lob seiner Herrlichkeit. Aber bevor ich damit anfange, erzähle ich euch was von mir. Das hilft nachher, die Predigt etwas besser zu verstehen. Der eine oder andere von euch weiß, ich habe BWL studiert. Ich habe sogar abgeschlossen. Auch so viel kann man schon sagen. Ist auch schon ewig her. Was nicht jeder weiß, ist, ich habe mich tatsächlich in meinem Hauptstudium in Finanzierung versucht. Genau. Was genau meine Beweggründe waren, weiß ich nicht. Also es könnte sein, dass es das war, dass damals der neue Markt ganz groß war und jeder dachte, er wird sofort reich. Oder es könnte sein, weil Börse einfach cool ist oder weil es einfach so ziemlich das Schwerste war und ich dachte, ich bin harter Keks und ich muss auch wirklich das Härteste machen. Also eins war es auf jeden Fall nicht. Es war nicht aus Begabung und es war nicht aus Interesse. Also diese zwei Punkte sind komplett bei dem Ganzen unter den Tisch gefallen. Und ich habe damals schon festgestellt, mir würde es nicht im Traum einfallen, eine Zeitung zu lesen, die mehr Zahlen als Buchstaben enthält. Also das ist einfach absurd. Und dann habe ich in meiner Studentenzeit gedacht, jetzt abonniere ich mal die FAZ, um einfach auch so ein bisschen mehr hier wie ein guter Student rüberzukommen. Und ich habe festgestellt, also der Wirtschaftsteil ist so ziemlich das Langweiligste, aber Feuilleton und Reiseberichte sind sehr spannend. Also irgendwo da habe ich bemerkt, nee, das mit der Finanzierung ist jetzt eigentlich nicht meins. Aber interessant war, ich habe gelernt, Arbitragen auszurechnen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was das jetzt eigentlich ist. Und aus diesem Ding mit der Finanzierung habe ich zwei Sachen mitgenommen, die ich jetzt euch erstmal so vorab mit euch teilen möchte. Erstens, war diese Zeit umsonst? Nein, weil ich wechselte von Finanzierung, nachdem ich da wirklich gemerkt habe, da werde ich scheitern, zu Organisation, lernte was über Leiterschaft, lernte was, wie man Unternehmen führt, lernte was, auch was, wie man Gemeinden führen kann. Das war super, hat sich total gelohnt. Zweitens, was habe ich erkannt? Und das ist eine Weisheit, die wende ich eigentlich jeden Tag an. Und zwar, du musst the big picture kennen, damit Dinge Sinn machen. Es macht überhaupt keinen Sinn zu wissen, wie man eine Arbitrage ausrechnet, wenn man keine Ahnung hat, was man mit der Arbitrage nachher machen soll. Also das lohnt sich nicht. Das heißt, Ziel für uns ist, dass wir sagen, hey, ich muss das große Ganze kennen. Ich muss das big picture kennen, damit ich dann nachher, wenn ich irgendwas im Detail mache, mich im Detail nicht einfach nur verliere. Und heute möchte ich mit euch das Big Picture noch einmal anschauen. Das Big Picture, das in der Bibel drin steht, nämlich die Tatsache, dass die Bibel eine große Geschichte erzählt, und zwar die Geschichte von Jesus Christus. Und wenn du mal klickst, genau, ich möchte euch hier einfach mal so ein bisschen den Fahrplan geben, mit dem ich mich heute hier durchmanövrieren werde. Ich möchte gemeinsam das große Bild anschauen, die eine große Geschichte, Christus. Und dann wollen wir haben gerade das Thema empfangene Identität, zu gucken, was hat das mit meiner Identität zu tun? Und dann zwei kleine Punkte, die heute relevant sind, herauszugreifen. Und zum einen zu sagen, wir sind Erben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und der andere Teil unserer Identität, den wir heute anschauen werden, ist, wir sind sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Also das ist der Weg, den wir heute einschlagen werden. Vorneweg, ich bin momentan ganz neu begeistert von der Bibel. Ich bin fasziniert davon, dass Gott ein Buch geschrieben hat. Und die Idee an sich ist ja so simpel. Also Gott schreibt ein Buch und die Idee ist so genial. Ja, wir alle haben Zugriff auf Gottes Wort. Und das schon seit Jahrhunderten und das noch in Jahrhunderten. Ich bin begeistert davon, dass das Buch irgendwann mal angefangen hat in Keilschrift. Dann gab es Papyri, dann haben sie es in Kloster Bibliotheken abgeschrieben. Dann haben sie den Buchdruck erfunden, dann konnte jeder eins haben. Jetzt haben wir Bibel-Apps. Aber eine Sache bleibt. Ja, da ist Gottes Wort und Gottes Wort ist fest und wir haben Zugang dazu. Und er hat mit diesem simplen Gedanken zu sagen, ich schreibe ein Buch, etwas geschaffen, wo wir alle jetzt schon über einen ganz langen Zeitraum hinweg Zugang haben zu seinem Wort. Und das fasziniert mich. Ich finde, Gottes Wort ist der Hammer. Danke. Und wenn wir jetzt einfach mal diese Bibel angucken, und ich möchte das Wort angucken, um euch zu zeigen, wie genial das ist, die Bibel besteht aus 66 Büchern. 39 Alte Testamentbücher, 27 Neue Testamentbücher. Das Alte Testament allein, wenn man jetzt nicht von Erzählungen ausgeht, sondern nur von dem Zeitpunkt, wo man es niedergeschrieben hat, umfasst 700 Jahre. Das Neue Testament, bisschen über 100 Jahre. Und 400 Jahre nach Christus haben sie schon gesagt, so wie es jetzt ist, das ist die Bibel, da ändert sich nichts mehr dran. Die steht jetzt fest. Und wenn ich mir allein mein Bücherregal angucke und mir denke, hey, 40 Autoren, die in diesem Zeitraum ein Buch schreiben, ohne voneinander zu wissen, dass sie jetzt ein Buch schreiben werden und sich nicht die ganze Zeit da drin widersprechen, sondern wo eine Story drin ist, das ist unglaublich. Deswegen kann ich mein ganzes Herz auf dieses Wort werfen und sagen, die Bibel, da glaube ich dran, weil das kann man nicht einfach nur mal so erfinden. Das ist, ich bin begeistert. Also ich liebe die Bibel und das, was in der Bibel steht, ist wahr. So, das müsst ihr jetzt erstmal mitnehmen. Wer so weit mir folgen konnte, hat schon ganz viel gelernt heute. Genau. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die Bibel, ich sage, da sind ganz viele Geschichten drin, ganz viele Sachen. Es gibt eben Geschichten, es gibt Psalme, es gibt Berichte, es gibt Briefe. Aber insgesamt ist in diesem Wort eine Geschichte und das ist die Geschichte von Christus. Und die wollen wir jetzt erstmal anschauen. Und ich könnte jetzt ganz viel aus dem Alten Testament rausziehen und euch sagen, guckt mal hier und da und da und da und da. Und das wäre super spannend. Aber so lange wollt ihr hier nicht verweilen. Deswegen möchte ich jetzt einfach nur eine Bibelstelle angucken, erstmal, um euch zu zeigen, dass alles geht um Jesus. Und das steht in Lukas 24, 27. Da war Jesus unterwegs mit den Jüngern nach Emmaus. Und ich wäre da so gern dabei gewesen. Weil da steht nämlich drin, und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn man da mit daneben gelaufen wäre? Wenn Jesus dir selber in seinem Wort auslegt, angefangen von Mose und den Propheten, was in der ganzen Schrift über ihn gesagt war. Aber hier haben wir dieses eine große Bild. Und ja, wir sind in der Epheser-Reihe und da kommen wir jetzt auch hin. Ich möchte mit euch heute so einen Blick auf diese große Geschichte werfen, indem wir einfach nur noch mal in den kleinen Epheser-Brief reingucken. Indem wir Epheser 1, 3 bis 14 noch mal angucken. Und ich habe ein Fremdwort gelernt und ich bin so begeistert von diesem Fremdwort. Dieses Fremdwort heißt Doxologie. Wahrscheinlich ist die Hälfte von euch kennt es und die andere Hälfte sagt, keine Ahnung, ich wusste es neulich noch nicht. Doxologie besagt, das ist das feierliche Rühmen seiner Herrlichkeit. Und das ist doch schön, oder? Doxologie, das feierliche Rühmen seiner Herrlichkeit. Und eigentlich bin ich ja heute nur der dritte Teil. Silke hat schon gepredigt, Marc hat schon gepredigt und ich mache heute eigentlich nur so das kleine Anhängsel von Epheser 3 bis 14. Aber bevor ich das mache, möchte ich mit euch nochmal die ganze Struktur von Epheser 3 bis 14 anzugucken, weil, haltet euch fest, das Ganze hat Paulus im Griechischen in einem Satz geschrieben. Ein einziger Satz, weil er das so toll fand, dass er nicht mal einen Punkt machen wollte, um das zu unterbrochen, hat er, also mein Deutschlehrer war entsetzt gewesen, er hat immer gesagt, nie länger als zwei Zeilen, ne? Aber Paulus, Paulus hat tatsächlich diesen ganzen langen Abschnitt in einem Satz geformt, damit man ja keine Unterbrechung reinmacht. Und wenn man jetzt so in den Kommentaren liest, dann sagen die Leute davon, das ist ein Wasserfall, der tosend zu niederfällt. Oder sie sagen zum Beispiel, das ist der Flug eines Adlers, den Paulus da erstmal ausbreitet. Oder sie sagen, das ist wie ein Schneeball, der einen Berg runterfällt und an Volumen gewinnt. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Das geht nicht an, dass wir nur so ein kleines Ding nehmen. Ihr müsst das ganze Volumen jetzt mal auf euch wirken lassen, okay? Und damit wir das machen und es nicht langweilig wird, habe ich meinen Mann gebeten, das euch vorzulesen. Ich möchte, dass ihr darauf achtet, wie oft da drin auch wirklich davon gesprochen ist, gelobt sei Gott oder zu seinem Lob und was in ihm alles für uns ist.
Ist sie nicht toll? Also die Bibel. Anni, darf ich deinen Notenständer haben?
Klar.
Also, die Doxologie in Epheser 1, Verse 3 bis 14. Ich nehme ganz tief Luft. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen, in seiner Liebe. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat. In dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir zuvor dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand, die Anzahlung unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit.
Amen. Also wenn euch das jetzt ein bisschen zu viel war, mir einfach sagen, okay, Doxologie, feierliches Rühmen seiner Herrlichkeit, hier hat das Ganze nochmal ein bisschen zusammengefasst. Wir lesen, Lob an Gott, ja, gelobt sei Gott, der Vater, erkennt ihr was, der Vater hat uns in Christus erwählt und adoptiert. Dann kommt Lob an Gott, beziehungsweise zum Lob seiner Gnade, steht da drin, in dem Sohn haben wir Erlösung und Vergebung. Und dann kommt nochmal Lob an Gott, beziehungsweise zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist die Anzahlung unseres Erbes. In der ganzen Stelle haben wir die Dreieinigkeit Gottes drin. Und wir haben den Anfang an, wo Gott sagt, hey, ich habe euch erwählt vor Anbeginn der Zeit. Ihr seid erlöst hier in Christus und ihr habt ein Erbe in Ewigkeit. Das heißt, in dem ganzen Epheserbrief ist der Heilsplan Gottes komplett enthalten. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich bin davon begeistert. Ich musste euch das mitteilen, auch wenn es gar nicht wirklich Teil meiner Predigt eigentlich ist. So, das ist die harte Botschaft von dem Ganzen. Aber einfach zu sehen, hey, Gott hat seinen ganzen Heilsplan da hineingepackt, alles zu seiner Ehre, dass er gesagt hat, ich habe euch erwählt, ich habe euch erlöst, ich habe euch adoptiert und ich habe euch zu Erben gesetzt und ihr seid mein Eigentum zu meiner Ehre. Und das ist das Finale, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich habe mir eine Weile gefragt, was heißt denn jetzt Lob seiner Herrlichkeit eigentlich? Was ist Gottes Herrlichkeit? Und Stott schreibt das ganz toll in seinem Kommentar, dass er sagt, diese Herrlichkeit ist das Offenbarwerden Gottes Wesen, das wir immer mehr erkennen werden und wo wir immer mehr erkennen werden, wie viel größer, wie viel schöner, wie viel perfekter, wie viel, such dir ein paar Superlative, Gott ist zu allem, was wir uns denken können. Wie viel gnädiger, wie viel erbarmender, wie viel geduldiger, wie viel souveräner, wie viel durchdachter, ich weiß es nicht was. Aber alles das zum Lob seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist, dass sich immer mehr aufdröseln wird, wer Gott ist, wie Gott ist. Und wir werden eines Tages, am Ende der Zeiten, werden wir dastehen und wir werden das Lob, das es dann gibt, das wird unglaublich sein. Weil bisher ist es so, wie wir vorhin auch irgendwo gesungen haben, I'm in love with the stranger. Ja, ich weiß manches noch nicht und ich erkenne immer mehr. Und es ist wichtig, dass wir sein Wort lesen, damit wir mehr erkennen, versteht ihr? Damit wir wirklich einen Begriff haben, wer Gott ist und damit wir uns nicht was zusammenbasteln, was mit Gott gar nichts zu tun hat. Aber am Ende der Tage werden wir von Angesicht zu Angesicht stehen mit unserem Schöpfer und dann werden wir ein Lob von uns geben. Das wird und so weiter, ja. Superlativ per Superlativ. Es wird unglaublich sein, weil wir seine Herrlichkeit erkennen werden. Und das ist the big picture. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. The big picture ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist wirken zusammen. Der Plan Gottes beginnt nicht heute, beginnt nicht jetzt, sondern begann vor Anbeginn der Zeit, als er uns erwählt hat. Ging durch die Erlösung, Adoption hin dazu, dass wir Erben sind, dass wir sein Eigentum werden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist the big picture. Und John Stott schreibt auch, und da haben wir auch eine Folie dazu, so kommt alles, was wir in Christus haben und sind, von Gott und kehrt zu Gott zurück. Allem in allem, über alles ist Gott. Nichts anderes. Gott ist in allem, über allem und durch ihn sind wir. Und jetzt brechen wir das Ganze runter. Nachdem wir jetzt hatten, was ist the big picture, machen wir jetzt, was hat es mit Identität zu tun? Unser Thema heißt ja eigentlich empfangene Identität. Und ich habe mir überlegt, was ist denn jetzt eigentlich Identität? Und wenn wir jeden hier fragen würden, was ist Identität, würde jeder ein bisschen was anderes sagen. Und ich habe jetzt auch nicht die allgemeingültige Wahrheit, sondern ich habe nur für mich was gesucht, wie ich mir dachte, so könnte ich das beschreiben. Für mich ist Identität das Fundament meines Selbstverständnisses. Alles das, was dem zugrunde liegt, warum ich so handle, wie ich handle, warum ich denke, wie ich denke, warum ich tue, was ich tue. Und haben wir überlegt, vielleicht klappt ein Bild besser. Das heißt, wir machen eine Veranschaulichung. Ihr müsst euch vorstellen, ist ein bisschen schräg, aber stellt euch vor, ihr seid ein Pinsel? Keine Ahnung, ob ich das so nennen soll. Naja, stellt euch mal einfach einen Pinsel vor, der mit Wasserfarbe getränkt ist. Richtig, richtig dicke. Und der wird nicht ausgewaschen und der kommt in eine andere Farbe rein. Und dann wird damit gemalt. Dann werdet ihr immer noch eine Färbung von der Farbe davor darin sehen. Also, mir ist das recht deutlich geworden. Als Kind habe ich unheimlich häufig erst schwarz gemalt, dann gelb. Und je öfter ich das gemacht habe, desto mehr hatte ich eigentlich schwarz und gräulich irgendwie. Aber das heißt, das, was zuvor in diesem Pinsel war, hat dieses Gelb einfach überdüngt. Da war eine Färbung drin. Und vielleicht kann man so sagen, wenn die Identität, das, was mich ausmacht, die erste Farbe ist, dann ist die Art und Weise, wie meine Identität geprägt ist, die Schattierung, die sich durch alles andere durchzieht, egal in welche Farben ich dann nachher reinkomme. Könnt ihr mir da folgen? Naja, mal gucken. Machen wir mal weiter. Das heißt, was sind Faktoren, die unsere Identität bestimmen? Faktoren, die unsere Identität bestimmen, ist zum Beispiel die Frage, bin ich gewollt, bin ich nicht gewollt? Habe ich in meinem Leben erlebt, dass ich mit offenen Armen empfangen wurde oder habe ich erlebt, dass mich eigentlich kein Mensch brauchte? Bin ich aus einer armen Familie? Bin ich aus einer reichen Familie? Habe ich das genossen, dass ich im Mittelpunkt stand und alle auf mich geguckt haben? Oder gehörte ich zu denen, die eher am Rand waren? Oder gehörte ich zu denen, die schon jenseits vom Rand waren? Musste ich etwas leisten oder wurde ich bedingungslos geliebt? All diese Dinge sind Teil unserer Identität. Natürlich sind auch Teile unserer Identität, keine Ahnung, bin ich Amerikaner, dann habe ich eine Yes-You-Can-Mentalität. Ja. Bin ich Deutsch, würde ich immer sagen, hey, da muss ich erstmal mal drüber nachdenken und so wäre es besser. Also das ist, all das macht uns irgendwo aus. Aber all das ist nicht die Identität, die wir bekommen, wenn wir Kinder Gottes sind. Das ist nicht die Identität, die Gott uns gibt. Und da habt ihr letzte Woche gehört von Silke und Marc, also vorletzte Woche und letzte Woche. Da haben sie euch etwas erzählt, wie eure Identität in Gott ist. Und ich möchte das jetzt auf Du-Basis sagen, weil ich möchte das nochmal ganz konkret zusprechen, was Sie herausgearbeitet haben. Das heißt, Sie haben gesagt, deine Identität, du bist ein Kind eines Vaters, der dich liebt. Du bist das Kind eines Vaters, der dich liebt. Du bist geliebt. Und dein Vater hat dich ohne deine Performance erwählt. Es ist nicht deine Leistung, sondern es ist der liebende Vater, der dich erwählt. Und du bist sicher bei ihm. Das ist deine Identität. Deine Identität ist, du bist ein Himmelsbürger. Du hast eine Ewigkeitsperspektive. Dein Leben endet nicht mit deinem Tod, sondern danach hast du eine Ewigkeitsperspektive. Und du hast als Hoffnung, dass du eine geniale Zeit mit Jesus Christus in Ewigkeit verbringen wirst. Das ist deine Identität, das ist die Säule. Und heute lesen wir in dieser Bibelstelle, unsere Identität ist, wir sind Erben. Wir sind erlöst, adoptiert, wir sind erwählt und wir sind Erben. Das steht hier in 1,11, da steht drin, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das ist ein bisschen kompliziert, aber da steht drin, wir in ihm sind wir Erben. Und es ist völlig egal, es gibt da zwei verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir diejenigen sind, die etwas bekommen, das heißt, wir sind Erben, weil wir Anteil an Gott bekommen. Oder es gibt die andere Variante, die sagt, Gott ist derjenige, der etwas bekommt, weil wir nämlich Gottes Erbteil sind. Da kommen wir aber später nochmal drauf, es ist egal. Wir gucken jetzt erstmal an, wir sind Gottes Erben. Das steht auch in Römer 8, 17 drin. Warum sind wir Gottes Erben? Das ist der wichtige Punkt. Du bist ein Erbe Gottes, weil Gott es wollte. Nur deswegen, weil Gott es wollte. Und da steht drin, nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist nicht irgendeine Entscheidung, die Gott mal eben getroffen hat, weil er dachte, ach, heute will ich mal das. Sondern dieses Wort Willen besagt, das ist nach dem Ratschluss seines Wohlwollens, nach dem Ratschluss seines gnädigen Zuwendens, nach dem Ratschluss seiner Retterabsicht. Das heißt, ich möchte dich irgendwie, ich weiß nicht wie, füllen mit dem Gedanken zu sagen, hey, Gott hat Wohlwollen, hat Retterabsicht, hat gnädige Zuneigung zu dir. Er ist nicht neutral in seinem Herzen, sagt, naja gut, einer mehr oder weniger, sondern er liebt dich. Er hat dich von Anfang an gesehen und er liebt dich. Und er wollte dich zu seinem Erben machen. Das heißt auch, du bist in Gottes Stammbaum eingegliedert. Ihr müsst euch die, wenn ihr jetzt einfach mal, was ist es, Matthäus oder so, wenn ihr das weitermachen würdet, dann würdet ihr dann irgendwann mal, ja, wir fangen an mit Abraham und dann kommt David und dann kommt Jesus und irgendwann mal kommt dann Martha oder irgendwann mal kommt dann Dorothee oder irgendwann mal kommt dann Simon oder wie auch immer. Wir sind eigentlich eingegliedert in einen Stammbaum, mit dem wir von Herkunft her gar nichts zu tun hätten. Früher war es ein ganz großer Punkt, bin ich adlig oder bin ich nicht? Wenn ich nicht adlig war, dann konnte ich so viel Geld verdienen, wie ich wollte. Es blieb an mir immer ein Stück weit so ein Geschmäckle, eigentlich kein Geburtsrecht, nicht Teil, nicht Elite in diesem Bereich. Das war dann die Identität, beziehungsweise die fehlende Identität. Ja? Du konntest machen, was du wolltest. Du kamst nicht rein in diesen Trupp. Und Gott sagt uns zu, hey, du kommst in meinen Stammbaum. Das ist mehr als adlig. Du kommst in meinen Stammbaum. Und ich möchte dir zu sagen, du bist nicht minderwertig. Du hast einen Wert. Du hast einen unglaublichen Wert, weil du in Gottes Stammbaum drin bist. Also deine Identität ist, du bist ein Erbe. Du hast ein Recht, in Gottes Stammbaum zu sein, weil er es dir gibt. Aber nun, was bedeutet das? Was machen wir damit jetzt? Jetzt haben wir den Pinsel in die Farbe getaucht, ja? Jetzt haben wir die Farbe Gottes da dran. Könnt ihr mir da folgen, dass man einfach sagt, das ist jetzt meine Identität. Und jetzt ist es an uns, ein Bild zu malen, das Gott verherrlicht. Dass das Bild, das wir mit unserem Leben malen, dass da die Farbe Gottes sichtbar wird, dass man wirklich erkennen kann, hier wird Gott verherrlicht. Wir sind Erben zum Lob seiner Herrlichkeit. Dein Leben dient dazu, Gott zu verherrlichen. Du hast diese Stellung nicht einfach nur so, sondern damit Gott groß gemacht wird durch dich. Was bedeutet das, wenn du Erbe bist? Das bedeutet, dass du auf Gott hoffst, dass du zu Gott blickst, dass du alles von ihm erwartest. Ja, er ist sozusagen der Geber aller guten Gaben. Es ist nicht mehr, dass du dir dein Recht erarbeiten musst. Das ist nicht mehr, dass du dich vergleichen musst. Das ist nicht mehr, dass hier alle Leute, die hier sitzen und diejenigen, die in deiner Uni sind und die an deiner Arbeit sind, dass das diejenigen sind, wo du gucken musst, dass du deine Ellenbogen einen Ticken höher kriegst, damit irgendwo du gut dastehst. Sondern die Tatsache, dass wir Erben Gottes sind, dass wir in diesen Oberadel eingepflanzt sind, bedeutet, wir müssen nichts mehr tun, wir müssen nicht mehr gegen andere kämpfen, dass wir dastehen. Sondern ganz im Gegenteil. Wir kommen dahin, dass wir den anderen höher achten können als uns selbst, weil wir in Gott Erben sind. Weil wir wissen, wer wir in Gott sind. Wir kommen dahin, dass uns jemand Unrecht tun kann. Und wir müssen nicht sagen, hey, Moment mal hier, du hast mich hier übergangen, sondern wir können einfach sagen, hey, ist okay, ist kein Problem. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Erbe Gottes. Und als ein Beispiel, ist ein bisschen fiktiv, aber das Beispiel wäre, stell dir einfach mal vor, du wärst einer der Albrecht-Brüder-Kinder, irgendwie sowas, ja? Du machst jetzt unter einem Synonym, keiner weiß, dass dein Nachname Albrecht ist und dass du eigentlich Chef von Aldi bist. Du machst da jetzt eine Ausbildung als Azubi. Niemand weiß es, aber du weißt es. Du wirst anders an der Kasse sitzen, anders Paletten abpacken, anders Boden wischen, als derjenige, der einfach nur da ist und denkt, das ist alles, was ich bin. Könnt ihr mir folgen? Das heißt, nochmal zusammengefasst, deine Identität als Erbe ermacht es dir möglich, dass du hier auf Erden nicht gucken musst, dass du was giltst, weil du weißt, dass du bei dem, der über allem steht, ganz viel geltest. Und als derjenige, der uns das vorgemacht hat und der das nicht nur vorgemacht hat, der es perfekt gemacht hat, möchte ich euch eine Stelle von Jesus erzählen. Das steht in Philipper 2, 6 bis 8 und da lesen wir von Jesus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm, mit Gott stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus kannte seine Identität und er ging drunter und er konnte es tun, weil er seine Identität kannte. Und ich möchte dir heute sagen, du musst für Gott nichts mehr werden, du bist es schon. Du kannst aufhören, dich zu vergleichen. Du kannst aufhören, um deine Rechte zu kämpfen. Du kannst mit allem auf Gott blicken und von ihm erwarten. Und der zweite Punkt sind, wir sind Gottes Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind seine Erben und wir sind sein Eigentum. Das lesen, die Farbe in unserem Pinsel kommt hier wieder. Wir lesen in 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand, die Anzahlung unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Bei deiner Bekehrung hat Gott dir sein Siegel aufgedrückt. Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Kennt ihr das Wort, das ist besiegelt? Ja, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Wupp, Siegel drauf. Jeder von euch hat den Heiligen Geist bei seiner Bekehrung empfangen als ein Siegel, wo Gott sagt, du bist mein, das Ding gehört mir. Ich habe mal drüber nachgedacht, ich habe mir das so vorgestellt, Mittelalter, Schiffe, große Waren, wenn da das Siegel des Königs drauf war, dann hat sich kein Mensch gefragt, wem gehört wohl dieser Sack mit Kaffee hier, sondern es war klar, dieser Sack mit Kaffee gehört dem König. Und so ist das mit uns. Wir haben sein Siegel bekommen. Der Heilige Geist ist das Siegel, dass Gott sagt, du bist mein Eigentum. Das ist gut. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist gut. Es gibt nichts Besseres, als dass Gott sagt, du bist mein Eigentum. Und das ist unumstößlich. Und wir haben in dieser Bibelstelle drei Sachen, die er sagt. Zum einen, der Heilige Geist, er wurde verheißen. Es ist nicht ein kurzer Moment, wo Gott sagt, ach, ich mach das mal, sondern das hat er immer geplant gehabt. Der Heilige Geist wurde uns verheißen. Dann, du hast das Siegel, wo Gott wirklich sagt, ich drücke dir das auf. Du hast ein Zeichen, du gehörst mir. Und dann kommt, dann kriegst du noch ein Unterpfand oder das Wort eine Anzahlung. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Gott macht mit dir keine Probefahrt. Ja, wo er einfach mal guckt und sagt, naja, mal gucken, testen wir mal, liegt mir oder liegt mir nicht. Sondern gibt eine Anzahlung. Und das heißt, wenn man damals eine Anzahlung gegeben hat, dann war der Deal fertig. Man muss es dann nur noch abwickeln. Und Gott sagt zu dir in deinem Leben, und die Zusage hast du, I'm all in. Ich habe mich dir ganz verpflichtet. Ich habe mich dir ganz verpflichtet. Ich ziehe nicht mehr zurück. Ich habe eine Anzahlung geleistet. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, was sagt dir Gott noch, wenn du sein Eigentum bist? Gott sagt dir, ich kümmere mich um dich. Gott kümmert sich um sein Eigentum. Ja, es gibt manche Leute, die lassen ihr Kram ziemlich verlottern, aber ich sage euch, Gott kümmert sich um sein Eigentum. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut. Also ich fühle mich wahnsinnig gut mit dem Gedanken. Es ist der Hammer. Nochmal. Und jetzt, also, mein Pinsel, die Farbe, die drin ist, ist, ich bin Gottes Eigentum. Das ist meine Identität. Das wird die Färbung sein, die mein Lebensbild malen wird. Ich bin Gottes Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Was bedeutet das jetzt für das Bild in meinem Leben? Wo ist in meinem Leben das Lob seiner Herrlichkeit? Und das ist da, dass ich den Heiligen Geist bekommen habe, dass ich mit dem Heiligen Geist eine Verbindung mit Gott habe, dass mir Gott zusagt, dieses Kümmern, das ist das, womit, auf, wenn ich Gott sage, ich möchte, dass du dich kümmerst um mich. Ich gebe zu, ich kann es nicht allein. Ich muss es nicht alleine schaffen, sondern ich bin total abhängig von dir. Das ehrt Gott, weil ich sage, ja, ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche dich als Tröster. Ich brauche dich als Beistand. Ich brauche dich als meine Befähigung. Ich erkenne, ich von mir selbst aus bin schwach, aber in dir bin ich stark. Du bist die Kraft. Du sagst mir, was ich sagen soll. Du bist derjenige, in dir kann ich Sünde überwinden. Du bist derjenige, der mein Leben so führt, dass es Gott gefällt, weil ich alleine kann es nicht. Damit wird mein Leben ein Lobpreis Gottes. Das heißt, zusammengefasst nochmal der Heilige Geist. Der Heilige Geist, du hast den Heiligen Geist mit deiner Bekehrung empfangen. Und der Heilige Geist hilft dir. Der Heilige Geist heiligt dich. Der Heilige Geist begabt dich, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Gott macht es selber in dir. Und ich war gestern Morgen spazieren und der Himmel war grau, das stimmt. Aber du gehst spazieren und du siehst den Frühling an jedem Baum, an jedem Strauch. Ich bin, wenn ich in Ilvesheim rummarschiere, ich bin überwältigt. Der eine Baum ist gelb, der andere ist rosa, der dritte blüht weiß. Die, die nicht blühen, kriegen irgendwelche Blätterchen und Gott ist da überall dran. Es gibt nicht einen Strauch, wo Gott sagt, ach, den habe ich vergessen, den mache ich wann anders. Oder Hauptsache mal die Weggänge sind schon mal schön, dann können wir die restlichen nachziehen, wenn wir mal Zeit dafür haben. Oder irgendwas, sondern Gott ist so groß und er ist so gut, dass er das alles im Griff hat, wie jetzt gerade der Frühling kommt und überall kommt Leben. Und wenn ich da spazieren gehe, dann fühle ich mich Gott unheimlich nah. Und ich denke mir, Gott, du bist so gut, du bist so groß, du bist so fähig. Du bist so fähig. Und ich selbst, ich kann nicht mal eine Blume zum Blühen bringen. Also nicht mal eine. Und als ich mir das gedacht habe, dachte ich mir, oh mein Gott, ich soll eine Gemeinde leiten. Ich kenne die Zukunft nicht, ich mache sowieso schon genug Fehler. Wer mich kennt, weiß, dass ich darunter leide, dass ich im Disk-Test ganz schlecht abgeschnitten habe, was Gewissenhaftigkeit angeht. Ich kann das alles nicht. Ich habe mit vielen von euch schon gesprochen und ich habe einige von euch bestimmt verletzt und ich sage doofe Dinge manchmal. Und all das spricht dafür, dass ich sagen würde, ich kann das nicht. Ja, ich war an dem Punkt, wo ich zu Gott gesagt habe, ich kann das nicht. Und wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Stimmt, aber ich kann das. Und übrigens, Jesse, ich will ja gar nicht, dass du das alleine machst. Ich will überhaupt gar nicht, dass du mir zeigst, dass du die Gemeinde toll leiten kannst. Ich will nicht, dass du mir zeigst, dass du so wahnsinnig sozial kompatibel bist, dass du mit allen Leuten super so Seelsorgegespräche führen kannst. Das will ich gar nicht. Ich möchte mich durch dich verherrlichen, du Würmchen. Und wenn ihr Würmchen irgendwie herabwerten findet, dann ins Kätzchen oder sonst wie. Ja. Ich will mich verherrlichen durch dich und das kann ich am besten, wenn du akzeptierst, dass du mein Eigentum bist und dass ich der Gott bin, der sich kümmert und dass ich es tun werde. Und abschließend, an deinem Leben soll sichtbar werden, du gehörst Gott und Gott ist ein guter Vater, der sich kümmert. Ich habe angefangen mit dem Big Picture im Großen. Ja, der ganze Heilsplan war drin. Und ich möchte enden mit dem Big Picture im Kleinen, sprich mit dem Big Picture in deinem Leben. Und da habe ich für euch folgenden Satz. Deine Lebensgeschichte hat das Potenzial, mehr über deinen Gott zu erzählen als über dich. Ich möchte euch das nochmal sagen. Deine Lebensgeschichte hat das Potenzial, mehr über deinen Gott zu erzählen als über dich. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und damit möchte ich abschließen. Ich möchte euch einladen, dass ihr Gott neu zusagt, zu sagen, ich möchte die falsche Identität, die ich habe, die möchte ich loslassen. Ich möchte euch auch einladen, das in den Hausgruppen zu machen, auch wirklich darüber zu reden, hey, wo habe ich nicht Gottes Identität? Wo lebe ich noch Vergleichen? Wo lebe ich noch Konkurrenz? Wo lebe ich noch den Minderwert, den ich irgendwann mal erlernt habe? Dass ihr füreinander betet und einander helft, in die Identität reinzukommen und dass ihr wirklich sagt, hey, Herr, und das ist das Abschlussgebet, das wir jetzt gleich beten werden, wir wollen dir unser Leben geben, damit du deine Geschichte malst, damit unsere Leben Zeichen dafür werden, dass du verherrlicht wirst. Und es ist völlig egal, welchen Namen wir haben. Es geht darum, dass in unserem Namen der Name Jesus groß gemacht wird. Dazu haben wir unser Leben, dass Jesus verherrlicht wird. Das heißt, ich werde jetzt beten und das Lobpreisteam kommt vor und dann genießt das Lied einfach noch und bringt es vor den Herrn. Herr, ich wünsche mir für mich, dass deine Geschichte groß gemacht wird in meinem Leben, dass du sichtbar bist, dass die Färbung, die in meinem Lebensbild drin ist, dass die deine Farbe ist. Herr, dass du über allem gelobt bist, dass du über allem erhaben bist, dass du verherrlicht wirst, dass du sichtbar wirst, dass durch mich andere Leute erkennen, dass du Gott bist und dass du der gnädige, erbarmende Retter Gott bist. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Herr, ich bete für denjenigen, der erste Schritte mit dir geht. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Identität gibst, deine Kinder zu sein, deine Erben zu sein, dein Eigentum zu sein. Herr, ich bete für uns, dass du uns hilfst, von uns wegzublicken. Und dass wir in die Kindschaft eintreten, dass wir auf dich blicken, von dir alles hoffen, von dir alles erwarten. Herr, ich bete, dass unsere Leben deine Geschichte schreiben und dass du verherrlicht wirst durch jeden Einzelnen, der hier anwesend ist, Herr. Herr, ich möchte jeden Einzelnen segnen in deinem Namen. Amen.